Herr Schirmel, ich freue mich, Sie auf dem Stand von Klett-Cotta auf der Leipziger Buchmesse zu treffen. Sie haben ein Buch geschrieben, Die große Verschwendung. Was ist eigentlich das Thema?
Ja, wir begegnen einem Politiker, ein grüner Politiker, der in seinem Innern die Sprache, die er spricht, überhaupt nicht tragen kann. Er kann auch viele Projekte, die er vertreten muss, als Politiker innerlich gar nicht vertreten, weil er in Wahrheit umgetrieben ist von ganz existenziellen Angelegenheiten, zutiefst menschlichen Angelegenheiten, von seinem Altwerden und von seiner libidinösen Lehre, die er mit sich herumschleppt. Er ist Wirtschaftssenator der Freien Hansestadt Bremen und ist mehr durch Zufall zu den Grünen gekommen. Und er erlebt an sich das Gift der Macht, was es bedeutet, wenn man ein bisschen Macht hat. Und dieses Spiel betreibt er halb zynisch, halb verzweifelt mit und muss aber am Ende feststellen, dass er sich nicht teilen kann. Er ist nicht in der Lage, ein politischer Mensch einerseits und ein privater Mensch andererseits zu sein. Das hält er nicht aus, daran zerbricht er. Auch dass seine Liebesbeziehung mit einer knapp 20 Jahre jüngeren Frau zerbricht daran, dass er zu viel will, nicht etwa sie, sondern er, und dass er nicht in der Lage ist, so zynisch zu fühlen und zu handeln, wie er das vielleicht gerne würde. Er ist also ein Mensch, der gerne aus intellektuellen Gründen gerne zynisch wäre, was aber gar nicht packt, ja, weil er innerlich ein weicher Kerl ist. Ne?
Herr Schirmel, da kommt ja viel auf einmal zusammen, dieser Dr. Georg Glabrecht, von dem Sie sprechen. Ist es eigentlich eine reine Kunstfigur?
Es ist schon eine reine Kunstfigur. Natürlich kann ein Schriftsteller nichts wirklich erfinden, in dem Sinne, dass er zumindest die Figuren und die Gedanken, die er erfindet, auch selbst einmal gedacht hat. Sonst könnte er es ja nicht schreiben. Also es hat alles ein bisschen was mit einem zu tun. Zu 80%, zu 60, zu 20 oder zu 5, aber irgendwie hat es was mit einem zu tun. Oder auch nur ex negativo, dass man etwas überhaupt nicht leiden kann und es, weil man es überhaupt nicht leiden kann, schon mal durchdacht hat. Insofern ist jede Figur, die man als Autor schafft, die hat ihre Wurzeln in der Wirklichkeit, und zwar in der eigenen Wirklichkeit des Autors.
Ja. Aber trotzdem, auch deshalb muss ich fragen, wie ist denn das Verhältnis von Herrn Glabrecht zu seinen Untergebenen? Ist das so ganz typisch auch für diese Art von Politikern?
Ich glaube schon, dass das typisch ist. Wenn auch die Politiker, die nicht so sind wie Glabrecht, vielleicht sich das nicht so zugeben, wie der sich das zugibt. Und man muss ja auch immer wieder sehen, er ist durchaus auch voller Mitleid mit denen, die er da drangsalieren muss in seinem Job. Und aber er kann es eben nicht lassen, mit diesen auf der Klaviatur der Macht zu spielen, weil er einfach fasziniert davon ist, wie das funktioniert, wie das geht.
Aber er macht das auch sehr gerne irgendwie, auch wenn dann gewisse, manchmal man merkt so ein bisschen in Zurückhaltung, aber dann macht das auch wieder sehr gerne, nicht?
Ja, ich glaube aber, was er da quält, er quält im Grunde genommen sich selbst. Das, wenn er das so spielt, wenn er sagt, okay, wenn du mit mir spielen willst, dann gebe ich noch einen drauf, dann betreibt er ein politisches Geschäft, von dem er aber abends zu Hause, wenn alles still ist und so weiter, wenn er allein ist, weiß, dass er daran zerbricht, mhm, und dass er selbst im Grunde genommen derjenige ist, der gestraft wird, mhm, durch das, was er macht.
Der Herr Dr. Glabrecht, der hat ja ein Riesenprojekt ans Bein gebunden bekommen. Das geht ja um diese MO in Bremen. Ja. Ja, und was ist das genau?
Das ist natürlich ein Beispiel für so ein eventkulturelles Großprojekt, das wir in anderen Städten auch erleben können, und wo man auch den Unterschied zwischen Kunst, Kultur und Event und Unterhaltung und Starrummel völlig verwischt, und zwar systematisch verwischt, ja, auch durch die Worte, die man benutzt, damit man diese Investition besser verkaufen kann, ja, mit kulturellen und künstlerischen Argumenten. Und das alles innerhalb der Städtekonkurrenz und innerhalb natürlich getrieben von der wahren Idee, dass man in den Global Cities mitspielen kann und nur so überleben kann als Stadt.
Ja. Wieso Bremen?
Es gibt in Bremen durchaus einige Beispiele. Ich nenne den Space Park, ich nenne das Operettenhaus, das Musicalhaus, das an die 50 Millionen Steuergelder gefressen hat. Space Park, da kenne ich die Zahl nicht ganz genau. Und all die anderen Dinge, aber ich kann noch andere Städte
nennen. Ja, aber 50 Millionen sind ja nicht so viel im Vergleich zu anderen Großprojekten in Deutschland.
Nun, Sie denken an die Elbphilharmonie vermutlich. Natürlich hat mich auch...
Ich wusste ja nicht, dass Ähnlichkeiten ausgeschlossen
sind. Die sind natürlich nicht ausgeschlossen. Bloß, dass natürlich die ganze Finanzierungsarie bei der Elbphilharmonie ganz anders lief und läuft, als das von mir erfunden wurde. Da sind noch andere Projekte, die vorher geplant waren, die Menschen alle gar nicht mehr kennen. Also zum Beispiel dieses Aquarium, das ich beschreibe, das war so in Hamburg geplant. Und darüber sollte ein Science Center sein. Also man kann sich beliebig bedienen aus ähnlichen Projekten. Nürburgring, Erlebniswelt Nürburgring und was da noch so alles geplant wird. Science Center überall, Wolfsburg. Also wir haben einen irrsinnigen Run der Städte auf diese sogenannte Kreativindustrie. Ja? Und die soll, so ist der Wunsch und so ist die Hoffnung, in irgendeiner Weise Steuergelder dann wieder reinbringen, die man vorher ausgegeben hat. Ja. Bis das nicht funktioniert, sehen wir überall. Da spielen natürlich die persönlichen Eitelkeiten der Politiker mit rein. Sie wollen sich, wie hier immer gesagt wird, einen Leuchtturm bauen, ne? Mhm. ein Memorial. Sie wollen sich selbst ein Denkmal setzen und rechnen den Leuten dann die Projekte schön. Das passiert überall.
Ja. Sie haben, der Herr Dr. Glabrecht bezeichnet sich selbst, Sie haben das sehr drastisch formuliert, ich mache es etwas weniger drastisch, als ein kleines Rädchen. Er weiß irgendwie, dass er nicht so viel ausrichten kann. Andererseits ist er aber in dieser ganzen Taktiererei völlig eingespannt. Diese ganzen Methoden, die zu einem solchen Großprojekt überhaupt führen, sind eigentlich in Deutschland solche Großprojekte eigentlich nur auf solchen Wegen überhaupt möglich?
Ja, es sieht manchmal so ein bisschen danach aus. Und wenn wir jetzt in den Bereich, der ist ja jetzt gerade nun höchst aktuell, der Bereich der Kernkraftnutzung gehen, dann sehen wir, das ist eine nüchterne Diskussion, eine freundschaftliche und gelehrte Diskussion über solche Themen in Deutschland offensichtlich gar nicht gibt, sondern es ist sofort religiös. Es geht sofort um den Kampf zwischen Satan und Gott und das scheint in Deutschland Tradition zu haben. Warum, weiß ich nicht. Ich denke immer darüber nach, wie das kommt. Und wir sehen auch da in Stuttgart 21, sehen wir, wie bei den Gegnern sehr rasch das eigentliche Projekt verschwindet vor einer irgendwie dubiosen Glaubensgemeinschaft, der man angehört und die zusammenhalten muss, egal, kostet es, was es wolle. Und da haben wir auch mit den Insignien, die man mit sich trägt und auch mit den Zeremonien, die abgehalten werden. Die Kerze ist immer dabei. Also es ist wie bei einer heiligen Messe. Ja, es kommt das Erste, was der deutsche Gegner eines Großprojektes macht, ist eine Kerze anzuzünden. Ja, und eine Menschenkette zu machen mit Kerzen. Da sehen wir, wie nah das an dem Religiösen liegt. Ja, das kann man dann auch gleich in die Kirche verlegen. Und eines möchte ich dazu noch sagen. Es scheint, als gäbe es auch eine innere Abhängigkeit von dem, was man angreift. Also eine Abhängigkeit von dem Feind, so wie man es eigentlich nur beim Satanismus erleben kann. Das Böse scheint notwendig zu sein, um sich als Individuum überhaupt zu positionieren. Das ist etwas, was man im Augenblick jedenfalls, glaube ich, nirgends auf der Welt so finden kann wie in Deutschland. Das stimmt.
Sollte Ihr Buch von allen Anhängern von Großprojekten gelesen werden?
Ja, nicht nur von denen, sondern möglichst natürlich von allen und vor allem von vielen Menschen, die sich als Wortgläubige erleben oder die wissen wollen, was es mit den Worten und den Wörtern auf sich hat und die einen Menschen erleben wollen, der vollkommen ungeschützt in seinem Leben steht. Der Glabrecht, mein Senator, ist eben auch ein Mensch, der es sich wirklich hart gibt. Der akzeptiert keine faulen Ausreden und keinen Kitsch und keinen Schutz vor dem, was er sieht, weder in der Politik noch in seinem Leben und im Verschwinden seines Lebens, was ja für ihn ein großes Problem ist. Der Gedanke an sein Alter und an seinen Tod.
Der wahnsinnige Problem in seinem Körper und allem drum und dran.
Und er versucht eben, nicht weil er eitel ist, sondern weil er so eine Angst vor dem Zerfall hat, alles dafür zu tun, dass dieser Körper ihm erhalten bleibt. den er ja noch nicht mal richtig sehen kann, weil er offensichtlich, das ist in keiner Stelle psychohistorisch erforscht, das hätte ich tun können. Ich habe es nicht gemacht, dann wäre das Buch 200 Seiten länger geworden und vielleicht haben wir auch genug solche Bücher schon gelesen. Er hat einen tiefen Vertrauensverlust erlitten, offenbar einen schweren Vertrauensverlust, vor allem was sich selbst angeht, erlitten.
Glaubt er denn überhaupt an sein Projekt überhaupt?
Nein, er glaubt überhaupt nicht daran. Er sagte einmal, ich muss diesen Scheiß halt machen. Er glaubt nicht daran. Er ist rein sportlich damit beschäftigt, rein sportlich, so gute Reden und Briefe zu schreiben, dass man ihm das abkauft. Sozusagen als intellektuellen Kitzel, damit ihn überhaupt irgendwas bewegt an dieser Sache.
Deshalb habe ich ja gefragt vorhin, wie Großprojekte entstehen, ob oft an solchen Dingen solche Personen beteiligt sind, die irgendwie reinschlittern, durchschlittern und das Projekt schlittert mit ihnen gleich mit?
Das glaube ich, davon bin ich ganz fest überzeugt von. Ganz fest überzeugt von. Dass an vielen Stellen Leuten sitzen, die auf so eine Position gekommen sind und dann erben sie einen Standpunkt.
Für eine bestimmte Zeit nur, nicht? Ja. Nach ihnen die Sinnflut.
Ja, das kann man aber auch, glaube ich, bei Jobs sehen, zum Beispiel beim Vorstand von irgendwelchen Unternehmen, die nicht ganz sauber sind. Da bleiben wir mal dabei, wie das ist, wenn man als promovierter Kernphysiker Atomkraftwerke verkaufen muss. Dann sehe ich sympathische Menschen. Sympathische Menschen und denke mir, der wird bestimmt manchmal seinen Zweifel haben und muss trotzdem so tun, als sei er vollkommen ohne jeden Zweifel an dem, was er da macht. Und für die Gegenseite gilt selbstverständlich genau das Gleiche. Auch die sind nicht so überzeugt von dem, was sie da vertreten müssen, weil das ihr Job ist und weil das Geld bringt und Macht bringt. Sie sind nicht so überzeugt davon, wie sie tun. Das ist alles eine Show.
Es ist nämlich interessant, wenn man auf die Weise auf die Genese von solchen Großprojekten kommt und darüber nachdenken kann. Das finde ich einen schönen Ansatz.
Ja, und ich glaube, dass man die Politik besser verstehen kann, wenn man das bedenkt. Dass die da eine Show spielen und dass es welche gibt, die, wie er immer sagt, der ehemalige Außenminister Fischer, der offenbar in der Lage ist, ganz und gar in eine Rolle zu schlüpfen. Und wenn die Rolle ausgespielt ist, geht er nach Hause und ist wieder der, der er war. Und mein Held hier, der kann das nicht. Der sagt, ich kann nur ganz und gar mich verändern oder gar nicht. Und wenn er irgendwas sprechen muss, hinter dem er nicht steht, dann wird er davon krank. Dann muss er Tabletten nehmen und der Magen geht kaputt und alles. Er kann das nicht.
Er nimmt ja jeden Morgen einen ganzen Cocktail von Sachen, meine Güte.
Einen ganzen Cocktail. Und er hat ja einen Freund, der ihm immer wieder darauf hinweist, dass das was mit seiner Wortgläubigkeit zu tun hat. Dass er sich die Erlösung verspricht von den Worten und von den Wörtern. Und darüber wird viel auch sich ausgetauscht, ob das möglich ist oder ob man damit aufhören sollte. Oder ob es nicht eine kleine Wahrheit daran gibt, dass in den Worten eine Erlösung liegen kann.
Vielen Dank, Herr Schimmel.